Hallo, ich bin Bianca von Husen und ich bin für euch im Nordwesten Deutschlands unterwegs, um einen Einblick in die Glaubenswelt von Menschen zu bekommen, die Teil einer Sekte sind oder es einst waren. In meinem Podcast Gefangen im Glauben blicke ich hinter die Fassade solcher alternativen Glaubensgemeinschaften. Sind sie im Glauben gefangen oder ist es ihr freier Wille, das zu glauben, was sie wollen? Den Podcast könnt ihr auf allen gängigen Plattformen hören.
Moin und herzlich willkommen hier bei uns in der Nordwestkurve. Ihr wisst es, dem einzig wahren Podcast zum VfB Oldenburg. Mein Name ist Lars und wie immer, wenn ihr meine Stimme hört, wisst ihr, dass Sarom heute nicht dabei ist. Aber wie immer habe ich mir einen prominenten Ersatz aus Oldenburg besorgt. Er ist der Mann, der Kickers Emden und den SV Wilhelmshaven in seiner aktiven Zeit zu Meisterschaften geschossen hat. Der den ersten FC Köln schon mal aus dem DFB-Pokal gekickt hat. Der mit 2 Toren in 2 Aufstiegsspielen den SC Paderborn von der 3. in die 2. Liga geschossen hat und auch der mit dem SV Sandhausen als Meister von der 3. in die 2. Liga aufgestiegen ist. Also sozusagen Mr. Aufstieg. Frank Löning, Co-Trainer des VfB Oldenburg. Hallo Frank.
Hallo und grüß dich.
Frank, schön, dass du da bist. Das hört sich ganz gut an, so in der Anmoderation, oder?
Ja, eine sehr lange Liste, wenn man drüber nachdenkt, schon einiges gewesen, ja.
Frank, du bist zum ersten Mal unser Gast, wobei, wenn ich das so sage, ich glaube einen doppelten Gast, der schon zweimal bei uns zu Gast war, hatten wir noch gar nicht. Wir freuen uns natürlich sehr, dass das geklappt hat. Wir haben hier ein Ritual, bevor wir natürlich über dich, über deine Spielerlaufbahn und auch über die aktuelle Situation beim VfB Oldenburg sprechen wollen. Das sind die bekannten Entweder-Oder-Fragen. Das sind 10 Fragen, 5 aus dem privaten Bereich, 5 aus dem Fußballbereich. Und wir legen einfach mal direkt los. Du bist in Aurich geboren. Da ist mir die Frage fast schon ein bisschen peinlich. Aber Tee oder Kaffee?
Kaffee.
Kaffee? Ja. Okay, ich hätte jetzt mit Tee gerechnet. Immer schon so gewesen? Also natürlich nicht als kleiner Junge, aber...
Nee, der Tee ist schon Ritual bei uns. Aber mittlerweile ist der Kaffee morgens ist mir dann lieber und geht auch schneller.
Als Stürmer, Ronaldo oder Cristiano Ronaldo?
Ronaldo.
Weil er mehr aus deiner Generation kommt oder?
Nö, weil er, ja, ich glaube, meinem Spielstil ein bisschen mehr geähnelt hat. Also ich bin nicht der Filigrane gewesen, sondern er, der einfach Tore macht. Und da ist Cristiano halt überall unterwegs und Ronaldo mehr im 16er.
Nudeln oder Kartoffeln?
Kartoffeln.
Ich würde schon wieder nachfragen wollen, aber Nudeln ist ja so die ganz klassische, sag ich mal, Fußballer- oder Sportler-Speise, aber bei dir sind es mehr die Kartoffeln, ja?
Genau, weil ich ja in meiner Karriere, glaube ich, 400.000 Nudeln gegessen habe und gegessen haben sollte, sind es mittlerweile die Kartoffeln.
Es reicht also irgendwann mal, ja? So, als Co-Trainer, Michael Henke unter Ottmar Hitzfeld oder Hermann Gerland als ja die Bayern-Co-Trainer-Legende? Wen fandst du besser?
Hermann Gerland, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich ihn auch persönlich kennengelernt habe und auch öfter mit ihm Austausch hatte bei Spielen gegen uns oder auch auf Veranstaltungen. Deswegen habe ich ein bisschen mehr Bezug zu ihm und unabhängig von der Karriere, die sie selber gemacht haben, aber vom Typus hat er mir sehr imponiert.
Okay, inwiefern hast du Hermann Gerland kennengelernt? Einfach als Gegner bei Testspielen beziehungsweise Punktspielen oder auch mal irgendwie so auf Veranstaltungen getroffen?
Genau, bei Pflichtspielen, als wir dann gegen die Bayern Amateure gespielt haben, war er öfter mit zugange bei Spielen oder natürlich auch Veranstaltungen. Es gab mal 1-2 Turniere, die wir mal gespielt haben mit Mannschaften und da war er als Zuschauer da und da hat man sich mal so ein bisschen ausgetauscht und waren schöne Gespräche.
Ein gutes Buch oder ein guter Podcast? Du darfst ehrlich antworten.
Ein guter Podcast ist mir da lieber. Also ich bin nicht die Leseratte. Wie gesagt, meine Schulbücher sind teilweise ja eingeschweißt, wieder zurückgegangen. So scherze ich immer so ein bisschen. Da bin ich eher einer, der ja nicht so gerne zum Buch greift.
Videoanalyse oder Trainingsprogramm auf dem Platz? Was macht dir mehr Spaß?
Trainingsprogramm auf dem Platz natürlich.
Wobei ich weiß, du machst ja auch viel, glaube ich, Videoanalysen für den VfB. Klar, die aktive Arbeit auf dem Platz, das ist ja das, was man kennt. Was macht dir vielleicht auch an der Analyse an sich Spaß? Oder ist es wirklich harte Arbeit, sag ich mal, weil man sich natürlich irgendwie von Minute zu Minute kämpfen muss in verschiedenen Spielen, um dann die entscheidenden Szenen rauszufiltern?
Also grundsätzlich bin ich als Mensch, als Spieler schon Macher gewesen, also keiner, der groß Theorien aufstellen muss oder sollte, sondern da bin ich halt derjenige, der auch auf dem Platz natürlich gerne aktiv ist. Aber durch meine Arbeit hier gerade beim VfB bin ich in dieser Position eigentlich, glaube ich, gut aufgehoben, weil ich muss alles sehen und alles können. Von daher, wie gesagt, bin ich natürlich lieber auf dem Platz, Aber grundlegend besteht mein Tag eigentlich aus Gegneranalysen, unsere eigenen Analysen. Und wie gesagt, man hat so seine Favorites, aber grundsätzlich, wenn, dann natürlich auf dem Platz.
Lieber Radfahren oder lieber wandern?
Radfahren.
Okay. Das war sehr selbstbewusst. Fährst du viel Fahrrad oder?
Ja, also klar, jetzt ist der Arbeitsweg ein bisschen weiter von mir hier von Aurich nach Oldenburg zu kommen. Aber grundsätzlich bin ich sehr viel mit dem Fahrrad unterwegs, auch in der Freizeit und nutze auch jede Zeit dann ja mit der Frau und auch vielleicht mit dem Hund mal auszufahren, um ja das Leben anderweitig zu genießen.
Welcher Aufstieg war am schönsten? SV Wilhelmshaven, SC Paderborn oder SV Sandhausen?
Ich glaube, es gibt kein schöneres oder nicht so schönes. Also grundsätzlich sind alle Aufstiege schön. Ich glaube aber, dass in Sandhausen mehr gefeiert wurde als bei den anderen Aufstiegen.
Bist du dann bei solchen Anlässen beim Feiern vorne mit dabei oder bist du eher einer, der sich ein bisschen zurückhält? Wie würdest du dich beschreiben?
Also ich gehe grundsätzlich voran in allen Belangen. Von daher ist das auch ein Thema gewesen oder nach wie vor, wenn es um sowas geht, wie gesagt, man lebt nur einmal auf der einen Seite und man muss es auch auskosten und da bin ich auch einer, der gerne vorangeht und das ist auch kein Geheimnis.
Sehr sympathisch, weil ich finde auch, man arbeitet da ja dann mindestens ein Jahr, wenn nicht sogar länger drauf hinaus in einem Verein oder in einer Mannschaft, dann darf man es auch mal richtig krachen lassen, würde ich sagen. Letzte private Frage, wobei mit Sportbezug, weil es gerade läuft, bei Olympia im Fernsehen, lieber Leichtathletik oder lieber Schwimmen? So die beiden großen Klassiker.
Ich glaube, lieber schwimmen.
Okay, oder gar nicht? Du kannst ehrlich antworten.
Nö, dann lieber schwimmen auf jeden Fall.
Okay. So, und die 10. und letzte Frage in unserer Schnellfragerunde ist auch ein Klassiker. Das ist nicht ganz eine normale Entweder-Oder-Frage, sondern welchen Sportler oder welche Sportlerin, das kann eine historische Persönlichkeit sein oder auch eine aktuelle, würdest du gern mal treffen?
Also ich habe ein Fußballidol gehabt, es ist nun Karl-Heinz Riedle gewesen. Habe ich ihn leider nicht persönlich kennenlernen dürfen und können. Von daher wäre das, glaube ich, so eine Person, der ich gerne mal gegenüberstehen würde und mal mit ihm ein bisschen quatschen möchte.
Karl-Heinz Riedle habe ich tatsächlich hier noch nicht gehört. Hast du Borussia Dortmund Bezug? Ich denke natürlich bei Karl-Heinz Riedle direkt an das Champions League Finale mit seinem Doppelpack gegen Juventus Turin.
Klar, als Norddeutscher ist man grundsätzlich Werder Fan. Dafür wird man geboren hier oben im Norden. Das war ja auch jahrelang so, aber ich hatte immer so ein bisschen zu Dortmund diesen Bezug, gerade in die 90er oder 80er, 90er Jahre dann, dass ich mehr so einen Hang zum Borussia hatte und wie gesagt, als Karl-Heinz Riedle dann auch da gespielt hat, war er so ein Spielertyp, wo ich sage, boah, der ist kopfballstark und da habe ich mich immer so ein bisschen ja dran hochgezogen, auch an seinen Toren, seine Ballmitnahmen, Annahmen, dass das eigentlich so für mich ein Vorbild gewesen ist.
Mm-hmm. Das leitet eigentlich ganz gut zu unserem nächsten Themenblock über. Wir wollen natürlich noch ausführlich gleich über die aktuelle Situation beim VfB sprechen. Aber ihr wisst das als regelmäßige Hörerinnen und Hörer. Wir wollen natürlich auch den Menschen, der bei uns hier zu Gast ist, ein bisschen kennenlernen und seine Spielerkarriere. Und da fällt bei dir auf, dass du nicht den ganz üblichen Weg gegangen bist, sag ich mal. Ich würde jetzt es mal so beschreiben, du hast dich erstmal hocharbeiten müssen. Du hast, glaube ich, im Männerbereich angefangen, erst beim TuS Esens und dann bei Kickers Emden 2 Jahre gespielt. Um dann zum SV Wilhelmshaven zu wechseln und dann zu Werder Bremen zu kommen. Das ist jetzt mal der Schnelldurchlauf. Wie würdest du deinen Weg beschreiben? War dir klar, dass du deutlich höher spielen könntest, als du es am Anfang deiner Karriere getan hast? Oder musstest du dir wirklich quasi alles Jahr für Jahr erarbeiten?
Also das Talent wurde mir wie vielen guten Fußballern heutzutage auch in die Wiege gelegt. In der Jugendzeit waren mir die Freunde einfach wichtiger. Natürlich war ich immer ehrgeizig, dass ich jeden Tag für mich trainiert habe. Aber mir war einfach die Freundschaft wichtiger. Ich habe also in meinem Heimatverein bis im ersten Herrenjahr gespielt, war mit Unterbrechung. Ich glaube, 2 Jahre war ich mal in Aurich.
Das war der SV Wallingerhausen, dein Heimatverein, ne?
Genau, das ist mein Heimatverein. Nach wie vor ist es mein Heimatverein und bin dann, wie gesagt, die 10. oder 11. Liga ist das gewesen, nach Esens gewechselt, in die 4. oder 5. war es dann mittlerweile. War dann so der erste Sprung und von da aus ging es dann nach Emden, wobei ich da schon einige Scouts damals hatte. Ich hatte dann ein bisschen Pech. In den Spielen, wo man geschaut hatte, war ich dann doch nicht so gut. Mhm. Und bin so natürlich so den klassischen Umweg gegangen. Ich habe meine Lehre angefangen als Krankenpfleger. Habe natürlich den Traum und Wunsch, immer gar Profi zu werden, aber der wurde noch nicht erfüllt, sondern ich musste halt hart weiterarbeiten. War nicht im NLZ irgendwo, wo man groß diese Sportförderung hatte, sondern wie gesagt, ich bin wie viele heutzutage auch, nachmittags oder abends zum Fußball gegangen und habe vorher gearbeitet. Ja, und als ich dann die Chance von Emden nach Wilhelmshaven bekommen habe, dort unter professionellen Bedingungen zu arbeiten und zu trainieren, habe ich meinen Beruf dann ja an den, ich sag so, wie man so schön sagt, an den Nagel gehängt. Konnte dann in der gleichen Liga, also damals war es ja die Oberliga, unter Profbedingungen arbeiten.
Oberliga, aber damals noch viertklassig, ne?
Genau,
heute ist sie fünftklassig,
ja. Genau, richtig. Und habe dann quasi meinen ersten richtigen Sprung gemacht, dass man sich auf Fußball konzentrieren kann. Vorher habe ich Nachtschichte gemacht, wie jeder andere auch, und ist dann zu Spielen gefahren. Das war dann damals vorbei und für mich war das so die erste Station. Und als es dann nach Bremen gegangen ist, da war es natürlich unter Vollprofibedingungen, natürlich mit dem großen Verein, gerade in der Champions League sehr erfolgreich war, 2006 und 2007. Ein Privileg für mich und ich wusste immer, dass man muss immer hart dran arbeiten. Und das sind so Themen, die ich bis heute auch versuche, den Jungs weiterzugeben und zu transportieren, dass Mannschaftstraining allein nicht ausreicht, sondern für mich war es immer früher klar, ich hatte einen Förderer mit meinem Vater, der mich immer wieder laufen geschickt hat, immer wieder Technik trainieren lassen hat. Ich hatte einen eigenen Kopfballpanel zu Hause, wo ich, wie gesagt,
für im Garten mich, hängen oder wie müssen wir das
Garten,
vorstellen?
Im Garten, genau. Aus Nirosta-Stahl, wie gesagt, wurde extra hergestellt von meinem Onkel, damit ich mich verbessern kann. Und ich glaube, das ist auch ein großer Punkt in meiner Karriere gewesen, warum ich das überhaupt geschafft habe, dann in diesen Profibereich mit 25, 26 erst reinzukommen, weil man hart an sich arbeiten muss und man bekommt halt nichts geschenkt.
Und das heißt also, wir haben jetzt alle, die diesen Podcast hören, Bilder im Kopf, wie du 2 Stunden lang im eigenen Garten am Kopfballpendel stehst, oder wie muss ich mir das vorstellen? Weil es ist ja schon, also ich kenne das Kopfballpendel natürlich auch noch aus früherer Zeit, gab's aber auch bei weitem nicht auf jedem Fußballplatz. Das ist schon etwas, womit man dann ja auch eine sehr spezielle Technik trainieren kann.
Genau, es geht ja nicht nur ums Kopfballspiel, sondern grundsätzliche Techniken, also auch mit dem Fuß. Passspiel kann man damit trainieren, einfach die Einschätzung der Flugkurve vom Ball. Das können heutzutage viele nicht mehr. Ich habe, wie gesagt, als ich dann auch Trainer war in Sandhausen, Jungs an den Kopfballpanel gestellt und die wussten nicht, was sie machen sollten. Also da sieht man, ich bin damit groß geworden. Ich habe dieses klassische Training halt von früher so mitgenommen. Das war für mich einfach ein Punkt. Ich wusste, dass ich besser sein will als andere und mich verbessern muss. Und wenn man halt nicht dreimal auf dem Platz trainieren kann, weil man ja noch arbeitet, muss man halt selber irgendwo kreativ werden. Und so habe ich versucht, mich zu verbessern und hat ganz ordentlich geklappt, muss ich sagen.
Da muss ich direkt nachhaken. Gibt es ein Kopfballpendel beim VfB Oldenburg auf dem Trainingsplatz?
Ja, gibt es irgendwo.
Gibt es irgendwo, wird aber nicht so regelmäßig mit trainiert, höre ich daraus.
Wir sind in der Bauphase, sage ich mal, in der Struktur. Also wir wollen schon das auch mehr nutzen. Aber wie gesagt, momentan stehen andere Dinge an, die wichtiger sind. Und noch ist kein Spieler gekommen und hat gefragt, ob wir dran können an dem Pendel.
Ich wollte gerade sagen, ich hätte auch nochmal nachhaken können, ob du einen Spieler kennst, der selbst einen Kopfballpendel im Garten stehen hat, aber ich glaube, die Zeit ist dann noch vorbei. Ne? Ja, du hast das gerade im Schnelldurchlauf erzählt. Ich will es auch nochmal kurz erwähnen, weil man ja doch, das sind schon gute Zahlen gewesen, die du dann am Anfang da aufgelegt hast. Ich sehe hier bei Kickers Emden 50 Spiele, 26 Tore, dann in Wilhelmshaven 83 Spiele, 45 Tore. Wie gesagt, mit Emden bist du Meister geworden, aber nicht aufgestiegen, glaube ich. Ne? Ihr seid in den Aufstiegsspielen gescheitert. Mit Wilhelmshaven dann aber aufgestiegen und dann eben zu Werder Bremen 2 gewechselt. Wenn ich das richtig recherchiert habe, hast du, glaube ich, dann in deiner Bremer Zeit, wenn ich das so sagen darf, vielleicht so auch die größten Spiele deiner Laufbahn zumindest mitgemacht. Du warst im Ligapokal gegen Bayern München dabei, wenn ich mich nicht irre, und in einem Testspiel gegen den FC Liverpool, wenn ich das richtig gefunden habe. Wie sind da so deine Erinnerungen?
Ja, die sind, also ich kann, glaube ich, alle Spiele kann ich noch nachvollziehen und empfinden, wie man so schön sagt. Dazu gehören natürlich auch, klar, dass das Ligaspiel, da bin ich, ich glaube, 74. reingekommen für Thorsten Frings und durfte dann gegen Van Bommel und Seroberto spielen, den ich, ich glaube, direkt mal umgehauen habe, wo man gesagt hat, okay, das ist schon eine andere Liga. Wie gesagt, da ist Miro Klose gerade gewechselt nach Bayern, volle Hütte mit 50.000 in Düsseldorf, also da war schon eine Stimmung und natürlich was ganz Besonderes, weil es kein Testspiel, sondern es war ein Pflichtspiel für die Profis. Für mich war es natürlich was ganz Besonderes, auch wenn ich in den Jahren schon 25 gewesen bin. Aber das war dann mit, sag ich mal, so das größte Spiel schon mal in meiner Karriere. Und natürlich das Testspiel gegen Liverpool. Wie gesagt, wenn da Größen wie Ryan Babel auf der Seite sind und man spielt gegen diese und hat ein Laufduell oder man legt nochmal ein Tor vor für Hugo Almeida, das ist dann schon ein Punkt in meiner Karriere, wo ich sage, ja, das habe ich erlebt. Kann man sich nichts verkaufen, aber diese Emotionen bleiben einfach im Körper oder im Herzen drin. Und deswegen, also natürlich spricht man da mal drüber, aber das ist jetzt nicht, dass ich das irgendwo an der Wand habe, sondern es ist eine schöne Erinnerung und zeigt auch, dass man über diesen Umweg halt diesen Weg machen kann und nicht von der Jugend an irgendein Riesentalent ist und alles fällt einem in die Wiege, sondern man muss hart dafür arbeiten und das habe ich natürlich in meiner Zeit und bin dann auch dafür belohnt worden.
Ich liebe es ja immer, diese alten Namen dann in den Spielen zu hören, weil ich bin da großer Fan von. Ich glaube, die regelmäßigen Hörer und Hörer dieses Podcasts wissen das, dass ich immer mal, wenn es um solche Geschichten geht, einfach gerne die Namen, die damals gespielt haben, höre. Wenn ich jetzt Hugo Almeida höre, das ist auch immer, ja, irgendwie, man verbindet ja Erinnerungen an gewisse Spieler, ja. Ja, ganz zu den Profis hat es da nicht gereicht. Du hast gerade schon erwähnt, Werder hatte natürlich auch in der Zeit eine sehr, sehr starke Mannschaft. Du bist dann weitergezogen nach 2 Jahren zum SC Paderborn, gerade schon kurz erwähnt, da auch aufgestiegen und deine längste Zeit hast du dann beim SV Sandhausen in deiner Profikarriere gespielt, 4 Jahre. Warum bist du da so lange geblieben, sag ich mal? Warum ist das die Station geworden, bei der du dich scheinbar am wohlsten gefühlt hast?
Ich glaube, weil der Verein damals, klar, er hieß der FC Bayern der Liga, aber schon einiges vorhatte. Wie gesagt, der erste Tag am Vereinsgelände, der ist heute noch für mich prägnant, weil da stand ein kleiner Baum in so einem Vorgarten von einem VIP, ja, VIP-Zelt war es schon fast, mit einem Zelt dran, hier wächst was heran. Und das war für mich so ein Punkt, den nehme ich heute noch gerne mit, weil man einfach versucht hat, Strukturen aufzubauen. Wir hatten nur ein kleines Stadion, da passten auch nur 5000 rein. Und man hat sukzessive das Umfeld, die Struktur und weiterentwickelt, ist im ersten Jahr nicht aufgestiegen. Und im zweiten Jahr sind wir dann direkt in die zweite Liga und man hat natürlich mit dem DFB-Pokal gegen Dortmund, ich glaube zweimal durften wir gegen die spielen, riesen Erfolg gehabt. Wir hatten eine sehr gute Mannschaft, die gespickt ist von vielen guten Fußballern, aber auch tollen Menschen und drumherum gab es eigentlich nicht viel mehr als einen Angestellten. Und das war was Besonderes.
Das erinnert mich schon ein bisschen an das, was ich hier beim VfB Oldenburg immer wieder höre, wenn es um die Strukturen geht. Ne? Also ich habe schon ganz häufig halt Gespräche geführt, wo es darum geht, naja, was die bekannten Leute wie Michael Weinberg, Sebastian Schachten, auch aus der Presseabteilung so alles sonst so noch machen müssen. Und ich glaube, auch du machst, glaube ich, mehr Aufgaben als über deine Co-Trainerrolle hinaus. Dann kannst du ja auch durchaus deine Expertise aus einem Strukturenwachstum mit einbringen, oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, das sind genau diese Momente, oder auch, wir sprechen immer von Strukturen, grundsätzlich nicht nur im Fußball, sondern es gibt überall Strukturen, die heranwachsen müssen. Und da gab es einfach nicht viele Strukturen. Und man war ein großer Teil davon, als Spieler natürlich, aber dann natürlich auch in vielen Funktionen. Wie gesagt, ich war ja dann nicht nur Kapitän, sondern wenn man so eine Anekdote nochmal erzählt, wir haben unseren Zeugwart verloren in der Zeit, der ausgeschieden ist und wir hatten keinen. Und da habe ich dann mit dem Torwarttrainer 3 oder 4 Wochen lang die Wäsche gemacht und wir haben zu den Spielen alles selber gepackt. Da war keiner, der uns geholfen hat. Und das war in dieser Zeit auch für uns normal, weil wir waren Profis, wir wurden bezahlt fürs Fußballspielen und wir haben unsere Sachen selber gewaschen und gepackt und das hat uns alle zusammengeschweißt. Und darüber hinaus sind wir dann, wie gesagt, diese 4 Jahre mit, ich glaube, 14 Spielern aus diesen Jahren zusammengeblieben. Ich bin dann 2014 ja gegangen. Und die ganzen Spieler sind noch da geblieben. Und das zeigt, glaube ich, dass in dem Verein eine große Zufriedenheit geherrscht hat, aber auch ein gewisser Anspruch. Und man hat einen riesen Erfolg gehabt mit dem Aufstieg. Und wie gesagt, ich glaube, die Region erfüllt dann auch seinen Zweck oder seinen Anteil daran. In der Nähe von Freiburg, einer der schönsten Wetterstationen, sage ich mal, in Deutschland. Man hat immer einen heißen Sommer, man hat gutes Wetter. Von jetzt auf gleich springt das Wetter um. Und das hat auch von der Region sehr viel natürlich Positives mitgegeben, um diese lange Zeit auch zu bleiben.
Die restlichen Verlauf deiner Karriere machen wir jetzt mal etwas mehr im Schnelldurchlauf, damit wir gleich über den VfB sprechen können. Du hast dann noch 1 Jahr bei Erzgebirge Aue, 1 Jahr beim Chemnitzer FC und 1 Jahr bei Rot-Weiß Essen gespielt. Auch alles, würde ich sagen, namhafte Traditionsvereine, da vielleicht so ein bisschen die andere Richtung im Vergleich zum SV Sandhausen, weil das sind ja schon auch große Nummern, gerade im Osten und Rot-Weiß Essen, wissen wir alle, einer der Traditionsvereine mit auch der größten Fanbase, ne?
Ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, alle 3 Vereine waren ja was Besonderes. Natürlich in den Osten zu wechseln, für mich war immer das Wichtigste in meiner Karriere, so hoch wie möglich zu spielen und nicht da, wie man heute immer so schön sagt, ja, da geht ja dahin, wo das Geld am meisten ist. Das ist immer, wie gesagt, habe ich mich von abgewunken oder gewunden, weil ich gesagt habe, für mich ist wichtig, am höchsten zu spielen. Irgendwann am Ende der Karriere, wenn man natürlich ein bisschen älter wird, dann geht's halt nun mal irgendwann runter. Und so habe ich diesen Weg auch ganz normal über diese 3 Vereine gemacht. Habe dann aufgehört, weil es auch vom Körper nicht mehr ganz so gut ging, immer wieder verletzt gewesen. Und deswegen blicke ich auf eine für mich erfolgreiche Karriere zurück und würde sie auch so, wie ich sie gemacht habe, wieder machen.
Ah, das hört sich doch schön an. Also da kann man auch ein zufriedenes Fazit ziehen. Du hast dann 2019, glaube ich, so den Weg eingeschlagen ins Trainer sein. Zuerst warst du zuerst Co-Trainer beim SV Sandhausen oder du hast sogar eine Rolle als Fanbeauftragter, glaube ich, zuerst angenommen. Erzähl uns ein bisschen aus der Zeit.
Genau, also ich bin 2017 nach Sandhausen zurückgekehrt, nach meiner aktiven Zeit bei Rot-Weiß Essen als Fanbeauftragter. Also ich war der erste Fanbeauftragter im Verein, also wieder eine neue Struktur mitgeschaffen, wo ich dann ja unter anderem auch Jugendcamps für den Verein gemacht habe. Bin dann 2019 Trainer der U23 geworden in der Oberliga und zeitgleich sportlicher Leiter in der Fußballschule, die wir dann immer größer aufgebaut haben mit vielen Vereinen. Ja, und das Ganze ist dann, ich sag mal, in der Corona-Zeit 2021 so ein bisschen zu Ende gegangen. Wie gesagt, waren ja neue Geschäftsführer, haben neue Strukturen versucht aufzubauen. Viele Mitarbeiter mussten dann leider gehen. Und für uns war es dann auch im Privaten, also meinem Familienkreis, an der Zeit wegzukommen, wegzugehen. Wie gesagt, meine Frau ist dann ja auch erkrankt. Das war dann auch ein Grund für mich oder für uns zu sagen, wir wollen Richtung Familie wieder, das heißt in den Norden, um einfach auch nahbar wieder zu sein, weil es dann ja doch schon mal 6-7 Stunden Autofahrt gewesen. Von daher ist dann quasi die Karriere dort vorbei gewesen. Die U23 wurde aufgelöst. Von daher war die Stelle sowieso weg und war das Kapitel in Sandhausen dann für mich zu Ende.
Und du bist dann quasi so den richtigen Schritt zurück in die Heimat gegangen und hast bei Germania Wiesmoor, glaube ich, für ein Jahr oder für 2 Jahre gearbeitet. Erzähl mal kurz. Bevor du zum VfB gekommen bist, das war dann nach dem Drittliga-Aufstieg, aber da sprechen wir dann gleich drüber.
Genau, das war dann, wie gesagt, 2021 und 2022 gab es ein großes Projekt in Wiesmoor. Man wollte Strukturen aufbauen wieder mal.
Kommt mir bekannt vor.
Genau, um auch den vielleicht im Fußball ein bisschen weiter hochzukommen. Hab dann auch über eine Fußballschule Jugendspieler trainiert, versucht weiterzuentwickeln, bis, wie gesagt, dann auch der Anruf von Sebastian Schachten und damals auch Dario Fossi gekommen sind, ob ich mir dann, wie gesagt, zum Aufstieg was vorstellen könnte. Und ja, dann.
Wie lange hast du überlegt?
Ich musste gar nicht überlegen, weil für mich, da bin ich auch ganz ehrlich, ich bin hergekommen und ich war schon vor ein paar Jahren mal mit dem VfB im Gespräch, wollte unbedingt in die Heimat kommen, bevor ich zu Rot-Weiß Essen gewechselt bin. Das hat leider nicht geklappt. Sonst wäre ich auch als Spieler, glaube ich, schon 5 VfB mal aufgelaufen.
Ah, okay.
Und ich kenne Dario und zu der damaligen Zeit Daniel Isailovic ganz gut aus meiner eigenen Karriere noch, dass wir immer Kontakt hatten zwischendurch.
Wilhelmshaven noch.
Ne? Genau, von dem SV Wilhelmshaven. Damals waren sie dann auch beim VfL Oldenburg. Da waren wir auch mal kurz in Kontakt. Und für mich war einfach dieser Anruf hier beim Verein aus persönlichen Gründen, weil ich eine gute Beziehung zu den beiden hatte, wollte ich nicht machen, weil ich gesagt habe, nee, die beiden machen das gut und ich möchte da nicht zwischenfunken. Das war mein Stand damals. Und als dann, wie gesagt, der Aufstieg gekommen ist und Daniel Isailovic dann nicht mehr zur Verfügung stand so richtig, war für mich klar, okay, jetzt nehme ich die Chance auch wahr und werde auf jeden Fall zum VfB wechseln.
Bist dementsprechend jetzt seit 2 Jahren beim VfB in der Co-Trainerrolle, hast natürlich in der Zeit schon auch ein bisschen was erlebt. Erstmal den Abstieg aus der dritten Liga, der ja insgesamt natürlich... Ah, wir wollen jetzt nicht mehr über den Abstieg über die dritte Liga sprechen. Das ist vielleicht ein bisschen zu lange her. Aber hast auch schon 3 Trainer miterlebt beim VfB in deiner Zeit. Dario Fossi hast du gerade schon angesprochen, dann zum Auftakt der letzten Saison noch Benjamin Duda und quasi zum zweiten Mal jetzt Fuad Kilic. Ohne die Arbeit der 3 quasi zu bewerten, weil das ist ja immer ein bisschen undankbar, aber wie würdest du sie so von den Typen her unterscheiden? In der Ansprache vielleicht auch bei einer Mannschaft? Oder in der Zusammenarbeit mit dir?
Also ich glaube, und wir sprechen immer von Menschen, jeder Mensch ist verschieden, also keiner macht das Gleiche, keiner geht den gleichen Weg, sondern jeder hat seine eigene Art. Das ist auch gut so, genauso wie ich meine eigene Art habe. Und für mich ist es immer wichtig gewesen, oder auch so ein Credo, ich komme eigentlich, wie gesagt, dieses eigentlich kann man streichen, mit jedem Menschen klar. Es muss eine Beziehung zwischen 2 Menschen da sein, damit es funktioniert. Und ich glaube, das war, oder ich behaupte, das ist bei allen 3 gewesen, vom ersten Tag an. Klar, Dario kannte ich jetzt schon ein paar Jahre länger. Benni habe ich kennengelernt, vom ersten Gespräch an war das einfach, man hat die gleiche Idee über den Fußball, man hat die gleiche Intention dazu. Und beim Fuhr ist es auch so gewesen, also da braucht die nicht viel Anlaufzeit, sondern man versucht einfach die Stärken des anderen zu erkennen, sie zu nutzen und da, wo es vielleicht ein bisschen fehlt, versucht man sich zu ergänzen. Und von daher glaube ich, dass vom Typ, vom Charakter alle ihren Weg gehen und gegangen sind. und ich mit allen wieder zusammenarbeiten würde, weil wie gesagt, ich mag die Menschen in ihrer Art und gerade auch von den Ansprachen gibt es, wie gesagt, drei verschiedene Menschen, drei verschiedene Wege und jeder hat seine richtigen und auch seine, ja, ich will nicht sagen falschen, aber nicht so richtigen Momente und die hat jeder und deswegen beurteilen werde ich nie einen Menschen, wie er ist, sondern ich kann immer nur sagen, ich komme mit Menschen klar oder nicht und da kenne ich, glaube ich, 40.000 Menschen mittlerweile persönlich, die mit denen ich immer klargekommen bin.
Kurze Werbepause. Anpfiff zur zweiten Podcast-Halbzeit.
Du bist jetzt seit 2 Jahren da und hast auch deinen Vertrag im Sommer nochmal verlängert. Der VfB hat nicht verraten, wie lange. Von daher frage ich jetzt mal vorsichtig nach.
Wenn der VfB das nicht verrät, dann verrate ich das auch nicht.
wir hatten hier schon mal einen Spieler, der es verraten hat. Aber ich nehme das zur Kenntnis und verstehe dich. Dennoch die Frage, letztlich musst du dich ja dann selbst auch hinterfragen im Sommer und dir die Frage stellen, passt es mal nach wie vor hier in Oldenburg? Warum passt es?
Weil der VfB Oldenburg eine große Zukunft vor sich hat. Wie gesagt, nicht nur jetzt, weil das Thema Stadion natürlich positiv für die, ich sag mal, für die Region auch da ist, sondern grundsätzlich, wir finden einen Verein vor, ein Trainingsgelände, da schwärme ich von. Habe ich gerade heute Morgen nochmal zu meinem ehemaligen Freund oder meinem ehemaligen Berater und besten Freund gesagt. Mhm. Ich glaube, wir haben eines der besten Trainingsgelände oder eigene Plätze, die viele Bundesligisten nicht haben. Da sind wir einigen voraus. Ich habe nun ja auch schon ein paar Vereine gesehen, genauso wie Fuhrt. Und da muss ich sagen, da haben wir einen richtig großen, einen großen Batzen hingesetzt. Wir haben die Plätze im Moment richtig in super Zustand. Eine eigene Kabine, also das haben viele Mannschaften nicht, das muss man ganz klar sagen. Und dieses Aber, was das kommt jetzt, das ist diese Struktur. Da sind wir wirklich dabei. In den letzten 20 Jahren wurde halt vielleicht anderweitig Wert drauf gelegt in der Vereinsführung oder Arbeit. Aber ich glaube, dass alle und wie gesagt, da geht der Michael Weinberg, aber auch Sebastian Schacht natürlich voran, weil sie die treibenden Personen im sportlichen Bereich und auch im wirtschaftlichen Bereich sind, große Dinge auf die Beine zu stellen. Und da kann man wirklich nur den Hut ziehen, was diese Jungs, wie gesagt, 24/7 für den Verein machen. Weil es nur 2 Leute sind, die jetzt, ich sag mal, an vorderster Front kämpfen. Dazu natürlich mittlerweile in der Geschäftsstelle einige Menschen, die ihr Herzblut da lassen, um den Verein nach vorne zu treiben, sei es um die Karten abzuwickeln, um Termine zu organisieren. Also das sind Dinge, die sieht man so nicht, sondern das wissen wir. Wir wissen das zu schätzen, weil wir jeden Tag draußen sind und das mitbekommen. Und das ist einfach auch ein Punkt für mich gewesen. Es gibt keine Struktur, wo man sich reinsetzt und sagt, so, ich mache jetzt heute das und das und das, sondern jeder Tag ist anders und du entscheidest mit deinem Handeln, wie weit du den Verein bringen kannst. Und ich glaube, dass wir da viele Menschen mit begeistern, im Verein, aber auch draußen, die jetzt in das Stadion kommen oder die wir begeistern müssen, die dann eine große Zukunft beim VfB Oldenburg haben werden.
Da höre ich raus, du hast selber gesagt, du bist ein Arbeiter, du hast dir viel erarbeitet. Das heißt, dieses Projekt, den VfB Oldenburg weiter zu stärken, reizt dich persönlich wahrscheinlich auch. Ne? Es ist dann nicht nur die Co-Trainerarbeit.
Nein, darüber, wie gesagt, ist klar, man steht am Wochenende am Platz oder man sitzt neben dem Trainer und schreibt sich ein paar Sachen auf, aber das ist eigentlich immer nur so die Kühe, das Ganze da davor, danach.
Das ist das, was öffentlich stattfindet.
Genau, das findet öffentlich statt, dass da sitzt neben dem Trainer einer, der vielleicht mal rumschreit oder mal einen Ball weghaut, aber grundsätzlich ist die Arbeit eigentlich kurz nach Spielende, beziehungsweise bis zum Anpfiff ist unsere große Arbeit. Danach ist der Trainer eigentlich nur noch da, der das Ganze performen muss oder die Mannschaft. Und das ist das, was einen Riesenspaß macht, dass man einfach jeden Tag aufs Neue wieder anfangen muss. Man kriegt Nachrichten, ob Spieler dabei sind oder nicht da sind, ob die Technik funktioniert, dass man eine vernünftige Videoanalyse. Also das sind alles Themen, die beeinflussen und es gibt keinen Tag, der gleich abläuft, sondern alles ist immer verschieden und das reizt einen.
Da können wir ein bisschen den Bogen schlagen, um über die aktuelle Saison und natürlich auch den Saisonstart zu sprechen. Bevor wir über das rein Sportliche sprechen, haben Michael Weinberg und Sebastian Schachten bei mir auch im Interview relativ deutlich gesagt, dass in dieser Saison eben etwas weniger Geld im Spieleretat steckt, sondern mehr in die Strukturen investiert wird. Da musst du ja als Trainer, als Teil des Trainerteams, so ein bisschen Kopfzerbrechen bekommen, oder? Weil man möchte ja auch in der Mannschaft die besten Möglichkeiten haben.
Kopfzerbrechen würde ich nicht sagen. Ich möchte mal so einen kleinen, ja, ist kein Vergleich, aber wenn man jetzt mal nach Berlin schaut, zur großen Hertha, und man sieht, wie viele Millionen doch in diesen Verein gesteckt werden und was am Ende dabei rauskommt, dann muss man sagen, Geld ist nicht unbedingt immer das, was das Wichtigste ist, sondern dann sprechen wir, wie gesagt, dieses Wort Struktur, das klingt immer so ganz professionell, aber ich glaube, die Struktur, die hat man auch zu Hause, dass man morgens vernünftig aufsteht und frühstücken muss und dann zum Mittag vielleicht noch ein bisschen was und einen Plan hat über den Tag. Ich glaube, das ist dann mit der Struktur einfach gemeint. Und deswegen ist es, glaube ich, wichtig, dass wir wissen, dass es vielleicht finanziell nicht in eine andere Region geht, sondern man hat ein gutes Spielermaterial, man hat gute Spieler dazugeholt. Und für uns ist es wichtig, als Trainerteam oder als Verein, das Bestmögliche aus diesen Jungs herauszuholen, was da ist. Und natürlich wünscht man sich immer was und sagt, man hätte gerne und man möchte gerne. Aber am Ende des Tages ist der Michael Weinberg und Sebastian Schachten da und sagen so, hiermit könnt ihr arbeiten und ihr müsst das Beste rausholen. Und das ist unsere Aufgabe. Und dann nützt es auch nicht zu sagen, hätte, wenn und aber, sondern wir müssen einfach Tag für Tag die Jungs so weit nach vorne pushen und stark machen, dass sie am Wochenende performen können. Und das ist die eigentliche Arbeit, die wir eigentlich tagtäglich machen müssen.
Glaubst du, dass bis Ende August dennoch was passieren kann im Spielerkader? Ich meine, Nick Otto fällt lange aus. Sturm könnte man eventuell in der Breite auch noch was vertragen. Wie ist da so dein Eindruck? Oder willst du uns was verraten?
Ja, natürlich wünscht man sich immer noch, dass vielleicht im Kader noch was passiert. Klar, jetzt hat man mit Nick Otto einen verpflichtet, der uns sicherlich gut getan hätte mit seiner Art und Weise und auch von seiner Persönlichkeit vor allen Dingen. Der fällt natürlich jetzt erstmal eine lange Zeit aus, kann uns aktuell auf dem Platz nicht helfen. Aber wie gesagt, dann geht's halt wieder um finanzielle Mittel, was kann man machen. Aber das sind Themen, die Sebastian und auch Michael, ich sag mal, im Hintergrund bearbeiten, sondern für uns ist das Wichtigste und das ist hier und jetzt. Es stehen viele Spiele an, es sind wichtige Momente, die jetzt anstehen. Und da ist es schön, wenn wir irgendwann die Nachricht bekommen, hör zu, wir haben da noch jemanden, wie sieht's aus? Aber wie gesagt, da können wir nur bedingt mitreden oder schauen, was überhaupt möglich ist.
Blicken wir mal auf dein Kernthema, den Fußball, den Saisonstart. Ich fasse es mal so zusammen, in Norderstedt schwach, gegen Ottensen jetzt stark. Was machen wir mit dem Saisonstart? Wo steht der VfB nach 2 Spieltagen?
Ja, da, wo wir im Moment stehen. Also, die Vorbereitung war
3 Euro im Phrasenschwein.
Genau, Phrasenschwein. Die Vorbereitung ist natürlich nicht optimal gelaufen, wobei ich auch sage, ich habe ja auch ein paar mitgemacht als Profi. Oder generell als Spieler, wo man sagt, ja, man hat mal alles gewonnen, dann ist der Saisonstart in die Hose gegangen, man hat alles verloren, dann hat man einen guten Saisonstart gehabt. Ich glaube, nach 4-5 Spielen kann man ungefähr mal sehen, so wo stehen wir eigentlich. Dass wir da 2-0 verloren haben und jetzt 5-2, ist natürlich top, jetzt so ein Spiel zu machen. Ja, man theoretisch, klar, hätte es auch noch höher ausgehen können oder müssen, wenn man davon widerspricht. Aber grundsätzlich glaube ich einfach, dass man die ersten 3, 4, 5 Spiele eigentlich abwarten muss. Der Wunsch ist natürlich, man gewinnt die ersten 5, dann hast du alles richtig gemacht. Aber wie gesagt, auch da gibt es immer einen Gegner, der noch ein bisschen was zu gegensetzen hat. Jetzt mit Ottensen am Wochenende, wie gesagt, ich glaube, die ersten 20 Minuten hatten sie wenig gegen uns in der Hand, weil wir einfach, ich sag mal so, dieses perfekte Spiel hatten. Natürlich, man spricht immer von Matchglück und Situation, aber die Jungs, die haben einfach das auf die Platte bekommen, was sie sollen, was sie können. Und das haben wir am ersten Spieltag nicht hingekriegt. Und darum haben wir da 2-0 verloren. Obwohl man trotzdem seine Chancen hatte. Also wir waren nicht chancenlos, aber die Einstellung war da, aber die Umsetzung hat nicht gepasst und deswegen haben wir das Spiel dort ganz klar und auch verdient verloren.
Für die wenigen Hörerinnen und Hörer, wir erzählen das hier immer noch mal ganz kurz, die das Spiel vielleicht nicht gesehen haben am Samstag im Marschwegstadion. Also der VfB sehr, sehr dominant, vor allen Dingen in der ersten Halbzeit. Mit Toren von Marc Schröder, 4. Minute, Raphael Brandt und 2-0, 3-0, 11. und 25. Minute. Marc Schröder dann mit dem 4-1, eine Minute nach dem Gegentor zum 3-1, kurz vor der Halbzeit. Und Markus Ziereis in der zweiten Halbzeit, in der 71. Minute zum 5-1. Und mit dem Abpfiff quasi hat Ottensen dann noch das 5-2 erzielt. Es ist sehr auffällig, dass ihr doch sehr unterschiedliche Auftritte auswärts und zu Hause habt. Das beziehe ich jetzt nicht nur auf diese beiden Spiele natürlich, die ihr beiden zum Saisonauftakt, sondern das war auch in der letzten Saison oft der Fall. Du hast gerade gesagt, die Einstellung stimmt eigentlich, das höre ich auch immer wieder von Fuad, aber an der Umsetzung hapert's auswärts dann doch immer mal wieder. Wie erklärst du dir das? Ich meine natürlich, auswärts ist was anderes, das ist ein anderer Fußballplatz, das sind vielleicht andere Ausmaße, andere Bedingungen, aber andere Mannschaften, die ähnlich gut besetzt sind, kriegen es etwas konstanter hin, sag ich mal, auf fremdem Platz.
Ja, das ist genau der Punkt. Wir wollen die Konstant reinbekommen oder die Konstante und das unabhängig von Ergebnissen, weil ich glaube, das Ergebnis ist dann zweitrangig, wenn man auch so ein Spiel jetzt sieht wie am Samstag. dann geht einem das Herz auf, weil man sagt, boah, super, ne, ist alles da, kämpferische Leistung, man haut sich rein, man spielt, wie man so schön sagt, eklig gegen den Ball, man kreiert Torchancen, man schießt Tore, und ich glaube, das ist der Unterschied, dass man einfach in der Summe Chancen genug hat in jedem Spiel, auch auswärts. Es gibt Datenanalysen, die das bestätigen. Es gibt unsere visuelle Wahrnehmung. Es gibt die Videoanalysen, wo man sagt, ja, da kommen wir vors Tor und schießen daneben. Der Gegner kommt vors Tor und schießt den rein. Ich so, was ist das Problem? Weil an Zuschauern kann es nicht liegen. Wir haben immer die meisten Zuschauer heim und auch auswärts. Muss es irgendwo im Kopf sein, weil es hat nichts mit den Laufwerten zu tun, sondern auch die sind in Ordnung, sondern das ist immer eine Kopfsache, und der Kopf ist halt das größte oder der größte Förderer, aber auch der größte Kritiker, den man hat. Und wenn zwei Spieler auf dem Platz schon nicht bei der 100% ankommen können vom Kopf her, dann funktioniert das nicht. Und da müssen wir halt Woche für Woche dran arbeiten. Und
inwiefern kann man da als Trainerteam dran arbeiten, an der Kopfsache, sag ich mal?
Ja, dass man sich nicht zu viele Gedanken macht, dass man einfach versucht, freier zu sein, weil in Norderstedt waren wir vom Kopf vielleicht nicht frei, weil man sich gedacht hat, oh, die Vorbereitung lief nicht so gut, hoffentlich klappt jetzt alles. So, man geht ins Spiel und nach nicht mal einer Minute kriegst du das Gegentor und schon ist der Kopf wieder da, wenn man sagt, oh, jetzt geht ja schon wieder los. Und ich glaube, wenn das Tor nicht fällt, ist alles hätte, wenn und aber. Nur wenn du nach einer Minute ein Gegentor bekommst, dann ist der ganze Plan erstmal hin. Und danach, wie gesagt, haben wir noch einen Pfostenschuss gehabt, aber selber auch 2-3 Torschungen. So. Und wenn man dann vielleicht das 1-1 macht, wird es ein anderes Spiel, ist es nicht geworden. Am Ende war der Kopf entscheidend, weil wir, wie gesagt, nicht wach gewesen sind in der ersten Minute. Und das muss man halt abstellen. Und das haben wir in dieser Woche hinbekommen. Wir haben es deutlich angesprochen. Die Spieler selber waren sehr selbstkritisch für dieses Spiel. Und wenn man jetzt die Leistung vergleicht, unabhängig vom Ergebnis, sondern nur von der Art und Weise, wie man auch aufgetreten ist, war der Kopf auf jeden Fall frei. Ne? Wenn man jetzt beiden Gegentore wieder nimmt, sagt man, okay, da wieder doch nicht. Aber grundsätzlich geht es einmal erst um die Einstellung, um die Art und Weise, und das Fußballspielen wird irgendwann kommen, weil ich glaube, ohne jetzt irgendwo überheblich zu sein, aber es gibt wenige Mannschaften, die uns auseinanderspielen werden, sondern wir haben einen guten Kader, wir haben eine gute Qualität, und es muss natürlich alles passen, aber grundsätzlich sind wir in der Lage, jedes Spiel zu gewinnen.
Markus Ziyech hat sein erstes Saisontor in der zweiten Halbzeit geschossen. Das hat ihm, glaube ich, zumindest meine ich es gesehen zu haben, am Jubel schon gut getan, auch wenn das erst der zweite Spieltag ist, aber auch in der Vorbereitung hat es noch nicht ganz so geklappt. Du als Stürmer, natürlich, bist irgendwo natürlich auch ein Ansprechpartner, glaube ich, für deine Stürmer im Kader. Inwiefern kannst du helfen? Machst du auch im Training gewisse Übungen mit deinen Stürmern, oder hältst du dich da im Hintergrund?
Also natürlich machen wir auch getrenntes Training, das heißt individuelles Training, wo ich die Stürmer oder die Offensive mit, ich will nicht sagen beschäftige, aber schon Wege und Möglichkeiten aufzeige und sie auch durchspielen und trainieren. Natürlich habe ich die Erfahrung auch, und ich weiß genau, wie man sich fühlt, wenn man, wie gesagt, so eine Vorbereitung hat und es klappt dann doch nicht oder man hat eine Chance. Aber wie gesagt, wir sehen Markus natürlich als Zielspieler. Ein Stürmer muss Tore schießen, daran wird er gemessen, das ist Punkt, ist schon mal Fakt. Aber er macht halt sehr viel auch für den Ball oder auch gegen den Ball, dass er viel unterwegs ist, viele Bälle festmacht, auch verteilt, und das ist dann in der Gewichtung genauso, als wenn er dann ein Tor geschossen hat. Natürlich, wenn du 0-2 verlierst und du hast kein Tor gemacht, wird jeder sagen, warum trifft der Stürmer nicht. Aber wenn man dann sieht, wie viel Aktion er im letzten oder vorletzten Kontakt hatte, dann bevor der Torschuss oder die Möglichkeit ist, dann gehört er auch wieder zu denen, die vorne rangehen. Und natürlich ist es schön, wir wünschen uns, dass er jede Woche trifft, das wäre toll, wie gesagt, wir müssen das einfach hinbekommen, dass wir grundsätzlich immer wieder noch effektiver vom Tor werden, weil wir werden jedes Spiel unsere 1-2 Möglichkeiten oder unsere 100%igen Möglichkeiten bekommen, und da müssen wir einfach dran arbeiten, und das kann man trainieren, wie gesagt, da ich selber Stürmer war, weiß ich das, das war da auch mit gemeint, ein Mannschaftstraining reicht nicht aus, sondern du musst halt nach dem Training oder vor dem Training für dich individuell mehr machen, um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, weil wenn du als Spieler im Training in der ganzen Woche einen Torschuss hast, dann kann das am Wochenende nicht klappen, sondern du musst für dich selber dann nochmal 20 Torschüsse pro Tag selber machen oder trainieren, damit du die Wahrscheinlichkeit erhöhst, auch am Wochenende in dieser Situation oder aus dieser Situation ein Tor zu machen.
Also es geht aus deiner Sicht da auch um wirklich Wiederholung, Wiederholung, Wiederholung. Verschiedene Positionen, aus verschiedenen Positionen abschließen, sich eine gewisse Sicherheit erholen, ja?
Genau.
Ja. Wie wichtig war das für euch jetzt, nach dieser wirklich durchwachsenen Vorbereitung, du hast es selber gesagt, so gegen, zumindest in den Testspielen, gegen die Mannschaften, die auf Augenhöhe sind, habt ihr kein Spiel gewonnen, und dann eben der Vielstadt in Norderstedt. Da stehen jetzt schon eine ganze Menge wichtige Spiele im August an, auch wenn wir natürlich noch ganz früh in der Saison sind, aber da kommt einiges auf euch zu, dass so ein bisschen ein Stimmungsumschwung, nenne ich es mal, am Samstag im Marschwegstadion stattgefunden hat, weil, ja klar, ich meine, die Fans waren begeistert, 5-2 gewonnen, schönes Flutlichtabendspiel auch, was ja in dieser Saison häufiger vorkommen wird. Da kommen wir wieder über das, sprechen wir wahrscheinlich wieder über das Thema Kopfsache, wenn man so einen Brustlöser gleich am Anfang der Saison hat, ne?
Ja gut, wir sind hier auch beim VfB Oldenburg und hier sind die Erwartungen ganz andere und das ist, glaube ich, auch für einen Spieler eine andere Situation, wenn wir wieder über den Kopf sprechen, weil, wie gesagt, viele Spieler kommen hierher aus Vereinen, die vielleicht nicht die Ambitionen haben oder auch nicht vielleicht diesen Druck haben, sondern ja, die spielen Regionalliga und dann, wie gesagt, hat man eine gute Saison. Ich nehme jetzt das Beispiel Phoenix Lübeck, die nach dem Aufstieg eine überragende Saison gespielt haben, haben fast alles in Grund und Boden gespielt, gerade die Hinserie. Vecchi und Julian sind ja jetzt zu uns gekommen. Und das ist natürlich schon eine Umstellung, wenn man auf einmal, wie gesagt, unter professionellen Bedingungen arbeitet. Und dann natürlich heißt es so, Spiel verloren, jetzt muss aber was, sonst wird es hier langsam eng. Ich glaube, dass das schon was macht. Und das ist für uns natürlich genauso, weil als Trainerteam oder auch als Staffteam, wir machen das ja nicht nur aus Spaß. Ne? Der darf nicht zu kurz kommen, das ist das Wichtigste überhaupt, dass man in seinem Tun auch viel Spaß dabei hat. Aber in der Öffentlichkeit wird das schon ganz anders wahrgenommen, wenn man jetzt in Norderstedt verliert. Ja, wie kann man gegen die verlieren als großer VfB? Wir müssen dahin kommen, auch wir in der Führung, dass wir immer wieder kleine Brötchen backen und immer wieder aufs Neue versuchen, uns auch selber zu motivieren, weil es ist kein Selbstläufer, weil alle machen gegen den VfB Oldenburg das beste Spiel der Saison. Das muss jedem bewusst sein, weil wenn man dann Spiele sieht in der Vorbereitung gegen kommende Gegner, und sieht die dann gegen uns, das ist eine völlig andere Mannschaft. Also egal, wer da kommt, jetzt auch Kickers M. Wahrscheinlich werden die einen ganz anderen Fußball spielen als am Wochenende in Meppen, aber grundsätzlich ist es so, Spieler oder Mannschaften, die gegen uns spielen, die machen ein komplett anderes Spiel. Es ist, als wenn es ein DFB-Pokalspiel ist gegen Bundesligisten.
Ist tatsächlich auffallend. Ich glaube, ihr und SV Meppen, ihr seid so die beiden Mannschaften, die quasi mit diesem Umstand leben bzw. klarkommen müssen. Wir gehen gleich natürlich auf das Spiel morgen, wenn ihr das hier am Dienstag hört, morgen Abend gegen Kickers Emden, gehen wir drauf ein. Vielleicht nochmal abschließend zu deiner Rolle. Ich habe mich gefragt, was kannst du eigentlich während der 90 Minuten machen? Klar, du bist derjenige, der neben Fuad am Spielfeldrand sitzt, wenn Fuad denn mal sitzt, der steht auch häufig oder tigert vor der Spielerbank herum. Wie ist deine Rolle da so? Weil du bist natürlich nicht derjenige, der dann am Spielfeldrand steht und was reinruft permanent. Aber ich denke mal, es wird einen ständigen Austausch geben oder habt ihr da gewisse Abläufe, die ihr vorher abgesprochen habt?
Also es ist ein grundsätzlicher Austausch, wie gesagt, um viele Situationen, was ich dann, wie gesagt, als Trainer nimmst du ein Spiel anders wahr als, ich sag mal, ein bisschen dahinter als Co-Trainer oder auch als sportlicher Leiter. Auch mit Sebastian tausche ich mich natürlich mal aus, wenn der auf der Bank mit dabei sitzt, weil man Dinge vielleicht ein bisschen anders sieht, sei es um eine Positionierung und das sind halt Dinge, die ich vorher mit auf den Weg gebe und sage zu, ich habe das und das vielleicht gesehen, wie siehst du das? Können wir was verändern oder müssen wir was verändern? Oder klar gebe ich auch mal eine Anweisung an den Spieler direkt. Ich glaube, das ist sehr harmonisch, was das betrifft, aber wir sind natürlich nicht immer der gleichen Meinung und das ist auch gut so, weil manchmal sieht man halt wirklich eine Situation anders oder einen Spieler anders. Deswegen sind wir da permanent im Austausch und wie gesagt, jeder weiß um seine Aufgabe. Wie gesagt, Fuad steht vorne und natürlich, er sitzt sehr selten, weil er ist emotional sehr dabei und das sieht man ja auch und das ist auch gut so, weil wir sprachen von Trainertypen oder Menschen. So ist er halt, deswegen ist das für mich jetzt nichts Verwunderliches oder was Besonderes, sondern er ist so, ich bin halt eher der Ruhigere grundsätzlich, weil ich das für mich anders wahrnehme. So war das als Spieler genauso und von daher sind da ganz klare Mechanismen und Abläufe, wie wir das Ganze während des Spiels strukturieren.
Bist du auch dafür da, ihn vielleicht mal zu beruhigen während der 90 Minuten oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, ich ab und zu muss ich auch mal sagen, jetzt atme mal tief durch, überleg nochmal, weil bevor dann irgendwo so ein Wechsel vielleicht zustande kommt, jetzt muss ich gleich wechseln, also, ne, hat man wohl mal so im Kopf, wo man sagt, ich wechsle gleich den Spieler aus, weil vielleicht irgendwas nicht passt. So, dann nochmal drüber nachdenken, so komm, lass nochmal 2 Minuten warten oder 5 Minuten. Wie gesagt, oder ich sag auch mal, Mensch, ich würde das jetzt so und so machen, dann sagt er das genauso. Also das sind Dinge, deswegen sage ich, es geht nicht nur um die Taktik, sondern es geht vielleicht auch um ganz einfache, normale, menschliche Dinge, dass man einfach vielleicht nochmal tief Luft holen muss, durchatmet und sagt, boah, dann muss ich das nochmal doch ein bisschen nochmal anders gucken. Und ich glaube, auch nach den Spielen sprechen wir natürlich drüber und auch einen Tag später kommt dann auch das eine oder andere Mal, Mensch, Fuhrt, gut, dass du das so gesagt hast, weil ich habe das anders gesehen und anders natürlich auch. Also da sind wir im offenen und ehrlichen Austausch.
Das hört sich doch ganz gut an, dass sich das dann auf der Bank so ein bisschen ausgleicht. Wir wollen natürlich über das Pokal-Duell mit Kickers Emden morgen Abend, wenn ihr es am Dienstag hört, sprechen. Das ist, glaube ich, eins, was die Fans durchaus mit Spannung erwarten. Es gibt nun mal eine gewisse Rivalität und Kickers Emden kommt jetzt als Aufsteiger in der Regionalliga Nord dazu mit durchaus einem starken Kader. Bevor ich dir gleich die Fragen stelle, habe ich eine Sprachnachricht von meinem Kollegen Christian Zeiss, der ab dieser Saison den Podcast Deichkicker hostet. Das ist ein Podcast über Kickers Emden, ähnlich also wie unser Podcast hier über den VfB Oldenburg, der einmal die Woche erscheint, und zwar ist da immer mittwochs der Tag. Und ich hatte ihn gebeten, mal ein bisschen seine Eindrücke vom 1:0-Sieg der Emder am Wochenende gegen den SV Meppen zu schildern. Und Frank, wir hören da einfach mal rein.
Ja, moin Lars, moin Herr Löning. Vielen Dank, dass ich an dieser Episode von Nordwestkurve teilnehmen darf. Ich stehe natürlich noch ganz unter dem Eindruck des Freitagabendspiels, das ja vor einer unglaublichen Kulisse stattfand. Das 6200 Leute waren da, viele aus Meppen. Da passte einfach alles atmosphärisch. Und der Verein hat auch eine Punktlandung hingelegt. Das neue Stadiondach war fertig, der neue Rasen lag und hielt, was hier auch immer so ein Thema ist. Dann legte die Mannschaft vor allem eine furiose erste Halbzeit hin. Das 1-0 durch David Schiller war nur folgerichtig. In der zweiten Halbzeit brauchte man das viel zitierte Glück des Tüchtigen auch mal. Ist klar, gegen so einen Gegner wie Meppen, einen der Aufstiegsfavoriten für mich. Das vor allem eine Szene ist da den Besuchern im Kopf, als kurz vor Schluss ein Schuss vom Pfosten halt nicht ins Tor ging, sondern direkt in die Arme von unserem Torwart Bergmann. Da war klar, das Spiel würde für uns, für Emden ausgehen. Ja, jetzt liegt, du meintest ja, ich sollte noch was sagen zum Mittwoch-Pokalspiel. Das ist natürlich ein tolles Spiel für alle, weil es auch ein Weg ist, der letztendlich im DFB-Pokal enden könnte. Und neben der üblichen Brisanz dieses Spiels kommt noch dazu, dass einige ehemalige Oldenburg-Spieler bei Kickers im Kader stehen. Onken war jetzt nicht im Kader gegen Meppen. Ist dann wahrscheinlich erstmal als dritter Torwart vorgesehen. Aber Engel, Herbst, Kaisis und Kalli Steinwender sind hier alle, so ist meine Meinung, auch Stammspieler. Sie waren es im letzten Jahr auch und werden es wahrscheinlich in diesem Jahr auch wieder sein. Vor allem Steinwender hat ein tolles Spiel gemacht. Engel ist die Seite rauf und runter marschiert. Herbst ist ein toller Abwehrspieler. Kaisis ist, das kennt ihr ja auch noch, dann im Mittelfeld immer überall zu finden. Es sind schon tolle Spieler. Da kann Emden froh sein, dass sie hier sind. Und ja, ich glaube, das wird nicht nur für die ein ganz besonderer Pokalabend. So, das war's erstmal von mir. Lars, euch noch eine schöne Sendung und alles Gute.
Ja, Christian, vielen Dank. Ich habe während der 2 Minuten hier häufiger mal ein kleines Kopfnicken oder ein größeres Strahlen gesehen. Natürlich müssen wir gleich noch über den Oldenburger Block bei Kickers auch sprechen. Frank, du hast mir vorher erzählt, du warst selbst auch da. Ja, das war natürlich wirklich ein Spiel, was viele, glaube ich, mit Spannung erwartet haben. Sieht man ja auch in der Kulisse, weil Kickers nun mal nicht der ganz normale Aufsteiger ist und Meppen für viele einer der großen Aufstiegsfavoriten ist. Erzähl mir doch mal, wie hast du das Spiel gesehen?
Ja, ich glaube, da muss ich oder werde ich mitgehen, weil, wie gesagt, es war ein super Rahmen. Wie gesagt, tolles Wetter, 6000 Zuschauer, Hütte voll. Wie gesagt, das kannte man schon seit langem nicht mehr. Selbst aus meiner Zeit, glaube ich, war beim Aufstiegsspiel mal das Ding komplett voll mit 7000 oder irgendwas. Und das Spiel war natürlich auch so, wie man sich das vorstellen muss. Wie gesagt, Druck gemacht, die erste Torchance, zweite, dritte Torchance. Und dann hat es, wie gesagt, 1-0 gestanden und man hätte, wie gesagt, zur Halbzeit 3-4-0 führen müssen von den Chancen her. Und dann habe ich schon gesagt in der Halbzeit, ich so, ja, wenn sich das nicht rächt, weil Marek Jansen war bis dahin sehr unauffällig. Aber das ist halt so ein Spieler, der braucht halt nicht viele Chancen. Und so war es dann auch. Ich glaube, nach 2 Minuten in der zweiten Halbzeit taucht er das erste Mal auf und mit einer gefährlichen Situation, wo ich sage, das war schon mal eng. Und davon hat er 2-3, wie gesagt, auch schon angesprochen waren. Kickers hat dann immer, wie gesagt, auch ein paar Konter gefahren, unter anderem dann auch mal 1 gegen 1 oder 1 gegen 2 vorm Tor gewesen und das Ding nicht gemacht. Und irgendwann rächt sich sowas. Und wie gesagt, ich glaube, Mittelstädt war es denn, der dann, ich glaube, in der 87. oder was, dann alleine vom Torwart steht und das Ding an Pfosten haut. Da war auch klar, hier passiert nichts mehr, aber unterm Strich war es auf jeden Fall ein verdienter Sieg. Und wie gesagt, der Rahmen hat gepasst an dem Spieltag mit allem drum und dran. Und auch verdient, wie gesagt, muss man sagen. Und klar, die Jungs, die auch im letzten oder vorletzten Jahr bei uns gespielt haben, klar sind Stammspieler. Die Kickers hat letztes Jahr schon eine Regionalligamannschaft gehabt. Also es ist jetzt keine normale Oberligamannschaft gewesen, sondern die haben sich jetzt dieses Jahr auch nochmal verstärkt mit zwei, drei guten Jungs. Das sieht man ja auch. Also sie sind eingespielt. Sie nehmen natürlich die Aufstiegs-Euphorie mit. Das ist ganz klar. Ich glaube, das haben wir in der dritten Liga auch gehabt, dass man dann erstmal startet und alles ist toll, super.
Und so es wird ja immer gerne gesagt, gegen Aufsteiger nicht unbedingt gleich am Anfang der Saison spielen, weil da diese Euphorie noch da ist. Jetzt spielt ihr gleich innerhalb von 10 Tagen zweimal gegen Kickers Emden, einmal Pokal und dann am 16. August ist es, ne, freitagsabends in der Liga. Wie stark schätzt du so insgesamt die Kickers-Mannschaft ein? Ist die schon in der Lage, sogar weiter oben im Tabellendrittel mitzuspielen in der Regionalliga Nord? Oder geht es da trotz dieser Mannschaft, gut aufgestellten Mannschaft, erstmal darum, in der Regionalliga Nord anzukommen?
Ja, vieles hängt natürlich mit dem Saisonstart ab. Klar, jetzt mit dem 1-0 gegen Aufstiegsfavoriten ist man schon mal sehr gut gestartet. Jetzt sind auch da die nächsten 2-3 Spiele wichtig, wie man rein und rauskommt dann am Ende des Tages. Wie gesagt, ich glaube persönlich, dass sie mit dem Abstieg weniger zu tun haben werden, dass man sich auf jeden Fall im sicheren Mittelfeld aufstellen kann. Und wie gesagt, dann kommt es immer darauf an, wie läuft es jetzt. Ne? Man gewinnt 1-0, die 0 steht, das ist immer gut. Man hat vorne Chancen gehabt für 2-3 oder sogar 4 Tore, also das lässt erstmal gut ansehen. Nur, wie gesagt, nach dem ersten Spiel von uns hat auch jeder gedacht, so jetzt verlierst du schon 2-0 in Norderstedt, was soll jetzt noch gegen Ottensen passieren? Also von daher muss man immer ganz, ganz vorsichtig sein. Klar, unabhängig von der Situation, dass es ein Pokalspiel ist, ist es halt ein Derby, es sind ehemalige Spieler dabei. Nur wenn wir danach gehen, wir haben, glaube ich, in jeder Mannschaft mittlerweile einen ehemaligen oder zwei ehemaligen Spieler.
Wobei der Block ist schon ein bisschen größer.
Ja, doch. Das ist,
also gerade auch, ja, weil Herbst, Kaisers und Engel ja alle mit dem VfB aufgestiegen sind in die dritte Liga. Pascal Steinbender kennst du, glaube ich, persönlich nicht mehr, das war vor deiner Zeit. Ist da ja schon eine gewisse Brisanz, würde ich sagen, im Spiel. Spielt das irgendeine Rolle in der Vorbereitung, dass die einen relativen großen Block haben von Spielern, die ihr gut kennt? Oder ist es letztlich eine normale Spielvorbereitung wie immer?
Also die Spielvorbereitung wird immer gleich sein. Klar, wir brauchen nicht so viele Infos einholen, wenn man die Spieler selber hatte oder auch selber gut kennt oder so wie jetzt auch selber gesehen hat, dann weiß man, was auf einen zukommt. Also wie gesagt, in der zweiten, dritten Liga kennt man sowieso jeden Spieler. Also für uns war es damals in der aktiven Zeit auch ganz normal. Da wusste man, okay, als Stürmer spielst du gegen die drei Verteidiger. Da weiß man um die Stärken. Das nimmt mir natürlich jetzt ein bisschen Arbeit ab, dass ich weiß, okay, die Jungs kenne ich. Wo haben sie ihre Stärken? Wo müssen wir uns drauf einstellen? Und wie gesagt, trotzdem ist es dann unabhängig von der Vorbereitung von uns bis zum Anpfiff. Wie gesagt, können wir viel improvisieren, viel mitgeben und testen. Aber mit dem Anpfiff ist die Mannschaft auf sich gestellt. Und dann geht es einfach darum, wie werden diese ersten 11, die dann starten, in das Spiel kommen und das Spiel spielen. Alles andere, wie gesagt, ist bis dahin geklärt, wer spielt und wie wir spielen. Aber das ist halt dann doch wieder ein anderes Derby als vielleicht ein normales, so wie letztes Jahr gegen Meppen dann.
Erwartet ihr, wie so oft im Marschwegstadion, einen Gegner, der erstmal Wert auf die Defensive legen Wert wird? Oder ist Kickers so voller Selbstvertrauen durch diese lange Serie auch ohne Niederlage in der Oberliga plus jetzt den Auftaktsieg, dass ihr schon eher einen mutigen Gegner erwartet?
Also ich hoffe, dass sie mutig sind. Also wir wollen natürlich ein mutiges Spiel haben, genauso wie wir auch sind. Kommt immer darauf an, wie sie selber uns auch gesehen haben. Ich glaube, auch die halbe Mannschaft von Kickers war am Wochenende im Stadion bei uns, haben sich das natürlich auch angeschaut. Und von daher, ich glaube, es wird ein offenes Spiel. Wie gesagt, es geht um Pokal, es reicht ein Tor Unterschied. Von daher wäre es schön, so ein schönes 6-5 wäre ein tolles Spiel für uns, vor allen Dingen auch für die Zuschauer.
Das würde, glaube ich, fast jeder mitnehmen. Auch wenn du schon sagst, 6-5, zur Erinnerung für alle Hörerinnen und Hörer, es gibt keine Verlängerung im Pokal, sondern direkt Elfmeterschießen. Trainiert man eigentlich Elfmeterschießen vorm Pokalspiel oder ist es auch da die berühmte Kopfsache, weil es was völlig anderes ist, wenn man im Spiel am Punkt steht als im Training?
Grundsätzlich sollte jeder Spieler vielleicht über die gesamte Saison mal das eine oder andere Mal so einen Elfmeter schießen, weil wie gesagt, natürlich kann man das nicht nachempfinden, wie es am Spieltag aussieht, aber grundsätzlich finde ich das ein interessantes Phänomen. Selbst in Top-Ligen sind Mannschaften, die ja sich auf sowas einstellen, schon im Training damit beschäftigt. Wobei ich sage, jede Woche kannst du einen Elfmeter bekommen. Und gerade wenn Pokalspiele sind, fängt jeder an zu trainieren, weil jeder schießt auch nur einmal, wenn es normal läuft. Und von daher, also wir werden jetzt nicht explizit nochmal 20 Schützen da aufstellen und versuchen. Das haben wir in den letzten Saison vor dem Havelse-Spiel auch nicht gemacht, sondern wer gut ist oder sich gut fühlt, soll schießen und alles andere kann man eh nicht trainieren, sondern das ist halt eine Momentaufnahme.
Ist Kickers Emden ein, nicht nur in der Liga, sondern ein Konkurrent für euch, wenn wir über Wachstum sprechen, weil jetzt mit dem Einstieg von Henning Rieselmann, der da als strategischer Partner, wie er sich nennt, eingestiegen ist, nur zum Hintergrund, der Verein Kickers Emden war fast pleite vorher, bevor Henning Rieselmann gekommen ist. Jetzt wurde auch eine eigene GmbH, wie ihr sie ja auch habt, gegründet. Die Ambitionen werden da, glaube ich, solange Henning Rieselmann mit dabei ist, nicht weniger werden. Die werden auch, natürlich vielleicht noch nicht in diesem Jahr, aber irgendwann in näherer Zukunft vielleicht einen Kader zusammenstellen wollen, der um die dritte Liga mitspielen kann. Genau den gleichen Plan habt ihr auch, sag ich mal. Und da geht's natürlich dann auch schon irgendwo, weil ihr relativ nah zusammen seid, um den Kampf um Spieler. Wie siehst du da die Entwicklung in Emden?
Ja, du hast ja angesprochen, also seitdem der Rieselmann da ist, passiert vieles und es läuft alles in eine Richtung und für den Verein natürlich auch in die richtige Richtung. Grundsätzlich ist es wichtig, und das war ja vor 3 Jahren schon oder vor 2 Jahren, als wir dann ja auch mit aufgestiegen sind, wichtig für die Region, dass Vereine wie Emden, selbst Wilhelmshaven, Oldenburg, dass sie so weit wie möglich vorne spielen, um einfach auch wieder dieses Sportangebot zu erhöhen. Und natürlich kann das ein großer Konkurrent sein oder auch werden, und wenn er nicht, das nicht schon ist. Jetzt spielt man wieder in der gleichen Liga, jetzt ist ja klar, jetzt geht's wieder ran, wer wird der Platzhirsch. Ich habe mir schon einige Fangesänge angehört am Wochenende, die Mepner und die Emner sind ja
die habe ich auch wahrgenommen,
stets
ja.
Freunde und wie gesagt, das ganze Stadion hat sich dann zu mir umgedreht, weil wie gesagt, waren natürlich viele, die mich dann auch noch kennen aus der Zeit oder Freunde, die dann auch da waren, wo ich sage, okay, da ist schon eine Rivalität, eine gesunde Rivalität, das ist ja auch immer wichtig. Aber klar, auf Dauer, wie gesagt, wenn wir das neue Stadion haben in einer gewissen Zeit, hat man erstmal wieder ein Alleinstellungsmerkmal von der Wahrnehmung vielleicht. Aber grundsätzlich, die Entscheidung, die liegt auf dem Grünen. So, und wer am Ende des Tages oder am Ende der Saison vorne steht, der ist halt das Stück weiter. Und wie gesagt, Konkurrenten sind immer gut. Und wir sehen auch jeden als Konkurrenten, aber wie gesagt, grundsätzlich geht's um das Ganze und da muss man irgendwann auch differenzieren, in welche Richtung das gehen soll.
Was hast du dir persönlich, du kannst dir persönlich kein Ziel stecken, aber ihr habt zumindest öffentlich jetzt als VfB in der Saison eben durch das etwas wenigere Geld im Spieleretat, seid ihr öffentlich zumindest jetzt nicht ganz so offensiv aufgetreten wie im letzten Jahr. Wann war es für dich eine gute Saison in diesem Jahr?
Also,
schwierige Frage, ich weiß.
Also ich will wie viele auch immer Erfolg, den maximalen Erfolg. Das heißt, am Ende des Jahres möchte ich Meister werden. Das, glaube ich, muss jeder oder einen Anspruch darauf haben. Ich sehe jetzt die Perspektive ein bisschen anders, weil ich die Liga kenne, weil ich die Mannschaft kenne und auch ja natürlich auch das vernünftig einschätzen muss und keine Träumereien haben möchte. Klar will ich wieder zurück in die dritte Liga mit dem Verein, auch was das Stadion betrifft. Nur der Zeitplan, den können wir nicht vorgeben, sondern da muss man halt viele Dinge beachten. Und wenn man, ich glaube, jetzt ein Ziel ausrufen sollte, dann müssten wir versuchen, besser zu sein als letztes Jahr. Und das könnte Platz 4 sein, Platz 3, 2 oder 1. Aber dafür müssen wir halt Woche für Woche arbeiten. Und deswegen glaube ich, unabhängig davon, ob wir jetzt irgendwelche Früchte irgendwo ganz oben hinhängen, aber wir sind, glaube ich, gut damit, wenn wir sagen, wir versuchen besser zu sein als letztes Jahr. Dann sind wir einen großen Schritt weiter.
Das hört sich doch für viele VfB-Fans gut an, glaube ich. Frank, letzte Frage, nochmal ein bisschen zu dir persönlich, so als Rausschmeißer. Du bist ja auch UEFA-A-Lizenz-Inhaber. Strebst du eigentlich auch eine eigene Cheftrainer-Karriere an? Oder wie ist es so dein eigener Zukunftsplan? Ohne natürlich jetzt zu sagen, in 2 Jahren möchte ich da sein, in 4 Jahren möchte ich da sein. Aber fühlst du dich in der Co-Trainer-Rolle so wohl, dass du das auch langfristig dir vorstellen kannst? Oder würdest du gern auch mal in die erste Reihe?
Ja, die Frage kriege ich öfter gestellt. Klar, jetzt hat man die A-Lizenz. Das ist für mich eigentlich ein Schritt in meiner persönlichen Entwicklung. Das muss man einfach haben. Wie gesagt, ich hätte sie eigentlich vor 5, 6 Jahren schon haben wollen, weil durch Corona ist natürlich einiges nach hinten verschoben worden. Natürlich hat man, wie gesagt, auch vor 2, 3 Jahren Ziel gehabt, boah, jetzt möchte ich gern Cheftrainer sein. Kann ich mir immer vorstellen. Aber wie gesagt, jetzt gibt's einfach eine Situation, wo ich super zufrieden bin und da auch mit leben kann. Nicht, weil ich sage, okay, hier habe ich keine Verantwortung, sondern für mich ist das einfach ein Weg in meiner Entwicklung. Genauso wie als Profi, ne, wäre schön, wenn man mit 18 schon Bundesliga spielt, wäre schön, wenn man mit der Lizenz direkt aufsteigt, um dann in der dritten Liga die nächste zu machen, aber grundsätzlich, glaube ich, muss ich mich entwickeln. Ich bin für alles bereit, immer, und die Situation gibt es auch manchmal so her, das war jetzt ja leider auch so hier in Oldenburg, dass man dreimal, ich sag mal, vorne sitzen durfte und auch musste in der Situation. Aber das ist jetzt nicht mein primäres Ziel, dass ich jetzt sage, so bis zur Winterpause sehe ich zu, dass ich so gut wie möglich arbeite, um dann meine Mannschaft übernehmen zu können oder woanders Cheftrainer zu werden, sondern es gibt Momente, da muss man einfach geduldig sein und gute Arbeit machen, und alles andere wird, wie als Spieler auch, von alleine kommen. Also wenn ich als Stürmer 20 Tore in der Hinrunde schieße, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass ich einen neuen Vertrag bekomme oder woanders hingehe. Und so ist es mit der Arbeit auch. Also ich fühle mich hier wohl, ich bin gerne hier, ich habe sehr viel Spaß in der Arbeit mit dem ganzen Team, und darum gibt es im Moment keinen Grund, mir über andere Sachen Gedanken zu machen, sondern wenn was kommt, muss man drüber reden, und wenn nicht, dann arbeitet man so gut es geht.
Damit haben wir alle VfB-Friends kurzfristig erstmal beruhigt, dass du noch ein bisschen weiter hier in Oldenburg bleibst. Frank, vielen Dank, dass du da warst. Ich glaube, wir alle, die entweder nah mit dem VfB beschäftigt sind oder grundsätzlich Fußballfans sind, können sich auf Mittwochabend freuen, 18.30 Uhr, erste Runde Landespokal gegen Kickers Emden. Dann habt ihr am Samstag, ist vorverlegt, das Auswärtsspiel bei Phoenix Lübeck. Und dann hören wir uns in der nächsten Woche Dienstag zur nächsten Folge der Nordwestkurve wieder. Frank, vielen Dank, dass du da warst, und schönen Tag noch.
Vielen Dank für die Einladung und wünsche euch auch Spaß.
Ciao, ciao.